Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, Massimo Maio ist hier. Herzlich willkommen zu unserem Popkultur-Wochentalk. Zwei Gäste sind heute wieder zu Besuch hier im Kompressor-Podcast und wir sprechen über die Popkultur-Themen dieser Woche und auch über Dinge, die diese Woche vielleicht gerade nicht Thema waren. Dafür ist Platz hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Unsere Gäste bringen Themen mit und unsere Gäste, das sind heute die Journalistin und Autorin Maria Latkovic und der Kunstkritiker, Kurator und Lehrender an der Universität der Künste in Berlin, Jörg Heiser. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Die beiden haben Themen mitgebracht, die wir gleich genau besprechen werden. Und Maria und Jörg, ich habe das Gefühl, ihr habt beide gerade so ein bisschen so ein ähnliches Bedürfnis, was die Popkultur oder die Kunst angeht. Ihr wünscht euch, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, weniger Politisches, weniger Biografisches in der Kunst, dafür mehr Kunst, die Kunst ist und Utopie ist. Könnt ihr mal kurz beschreiben, was euch da gerade fehlt?
Der erste Impuls könnte sein, was? Kunst, die unpolitisch ist, das ist damit natürlich nicht gemeint im Sinne von lass mich mit deiner Politik in Ruhe, sondern im Sinne von ich höre mir gern deine politische Aussage an, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass du dafür die Ästhetik vor deinen Karren spannst. Also knapp gesagt glaube ich, dass es vielen KünstlerInnen und Künstlern selber so geht, dass sie sich eingeklemmt fühlen zwischen dem Bedürfnis, manchmal auch dem Zwang, sich politisch zu positionieren und auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite, Stichwort KI, von dem Gefühl, dass das, was sie da gerade tun, vielleicht bald schon nichts mehr wert ist.
Ja, bedroht ist.
In mehrfachem Sinne.
Ja. Maria, gehst du damit? Ist das bei dir so ein ähnliches Bedürfnis oder was fehlt dir?
Doch, absolut. Also ich wünsche mir eigentlich schon auch eine politische Kunst, aber im Sinne von Utopien. Ich habe eine große Sehnsucht danach, dass Kunst sich nicht nur damit auseinandersetzt oder auch Kultur nicht nur damit auseinandersetzt, wie die Welt gerade ist und welche negativen Folgen das hat, sondern ich habe eine große Sehnsucht nach Erzählungen oder ja Utopien, die uns aufzeigen, was noch an Möglichkeiten da wäre und die vielleicht auch rumspinnen und die ja sich wieder nach vorne wagen, anstatt so sehr nach hinten zu schauen oder im Jetzt nur zu bleiben.
Ich habe das Gefühl, was ihr da beschreibt, da können einige mitgehen und ich bin sehr gespannt, ob wir im Laufe dieser Sendung vielleicht ein paar Utopien entwickeln können, die gerade fehlen. Das probieren wir auf jeden Fall in diesem Gespräch und erstmal aber gleich schauen wir uns das Bild der Woche an, das All Eyes on Rafah-Bild. Was macht es so besonders so viral und was macht es auch so umstritten? Das besprechen wir ja gleich alles im Popkultur-Wochentalk. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Wir sprechen über das Bild der Stunde. Vielleicht wurde dieses Bild auch so oft geteilt, wie noch nie ein Bild in so kurzer Zeit geteilt worden ist. Ungefähr 40 Millionen Menschen, so schätzt man, haben in den letzten Tagen dieses Bild geteilt mit den Worten All Eyes on Rafah, also alle Augen auf Rafah. Das ist ein KI-generiertes Bild. Vielleicht haben Sie es gesehen, vielleicht nicht. Da sieht man auf jeden Fall tausende Zelte, die so provisorisch aufgestellt nebeneinander stehen, wie so eine unendliche Flüchtlingszeltstadt. Und in der Mitte sieht man eben diesen Satz in weißen Lettern, All Eyes on Rafah. Das wird geteilt ohne Ende. Es gibt Menschen, die sagen, in ihren sozialen Medien gibt es eigentlich gerade nur noch dieses Bild überall. Und was dieses Bild so besonders macht, was das überhaupt für ein Bild ist und warum das auch umstritten ist, das bespreche ich jetzt mit Maria Latkovic und Jörg Heise hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Das Bild ist überall. Wie ist es denn zu euch gekommen? Könnt ihr es beschreiben? Wie habt ihr darauf reagiert, als ihr das jetzt gesehen habt diese Woche?
Also ich habe es, wie wahrscheinlich alle, die es gesehen haben, anfangs bei Instagram tatsächlich gesehen in den Stories von Leuten, denen ich folge. Und mich hat es sofort irritiert, gerade auch mit dieser Share-Funktion. Und der Zahl, die da schon stand, also ich glaube, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, waren es schon mehrere Millionen, die es geteilt hatten. Und ich fand alles an diesem Bild bizarr, angefangen von der Symmetrie und der Ordnung in Verbindung mit dem Wort Rafah. Ich fand die Berge im Hintergrund grotesk, weil man ja, wenn man sich geografisch ein bisschen mit der Region auskennt, weiß, da sind keine schneebedeckten Berge. Und dann habe ich versucht, so zu recherchieren, okay, woher kommt das? Und das war nicht ganz einfach am Anfang, weil Instagram ja auch ganz gerne verschleiert, wer hinter solchen Share-Kampagnen steckt. Es brauchte dann aber eigentlich auch nur 4 Klicks innerhalb von Instagram, um hinzukommen. Und dann war ich bei dem Urheber und dann war ich ganz raus. mit dem Bild.
Mhm. Ja, können wir gleich noch drüber sprechen, auch was das so umstritten ist, was das für ein Urheber ist. Vielleicht kannst du nochmal sagen, Jörg, wie hast du drauf reagiert, als du es gesehen hast?
Ich habe es auch in den sogenannten Reels von befreundeten KünstlerInnen gesehen, mehrfach. Auch welche von den einerseits von Leuten, die ich weiß, dass sich für die Thematik auch sonst interessieren, aber auch welche, wo ich mich gewundert habe, warum sie jetzt plötzlich dieses Bild teilen. Mhm. Wie man ja schon gesagt hat, diese sogenannte Add Yours-Funktion hat das wohl sehr leicht gemacht. Ich selber bin kein aktiver Nutzer, ich kenne mich damit gar nicht aus, muss
so
ich gestehen.
So eine Du-bist-dran-Funktion, ne? Dass
ja, man das so leicht teilen kann. Man kann das ganz schnell in die eigene Story reinpacken und das Bild, also ich glaube auch, dass viele das in einem sozusagen Augenschlagmoment getan haben, ohne sich viel Gedanken zu machen und wohlgemerkt Leute, deren Profession es ist, sich mit Bildern zu beschäftigen oder selber welche zu machen. Und wie Maya schon gesagt hat, es ist absurd. Man denkt, das ist irgendwie so eine zentralasiatische Hochebene, wo sich irgendwie ein paar Millionen zu so einem Burning Man Festival oder sowas getroffen haben, übertrieben gesagt. Also es ist super organisiert. Also man denkt an Ornament der Masse von Siegfried Krakauer, also es wiederholt das, was es technisch auch ist, also so eine Ästhetisierung des Seriellen, des cleanen, sich einordnenden, eben das, die Zelt, also Zelte, die diesen Slogan formen, das alles aus so einer im Grunde Hubschrauberaufsicht, also auch ein militärischer Blick. Und das Ganze ist eben auch eben in dieser typischen Ästhetik gefasst, die mein Kollege Oliver Körner von Gustav in einem anderen Zusammenhang neulich, ich darf das kurz zitieren, folgendermaßen beschrieben hat, in leicht drastischen Worten, ich zitiere, die KI-Ästhetik wurde meist männlichen Nerds programmiert, die Games entwerfen und spielen, kiffen und wichsen und sich die Zukunft in dieser surrealen, fotorealistischen René Magritte Gottfried Hellenwein Sci-Fi-Ästhetik vorstellen.
Okay.
Das trifft es auf den Punkt. Das ist wie von Hellenwein gemalt. Mhm, ja. Gottfried Hellenwein, der österreichische Star-Künstler, der eben kitschig, düstere Surrealität produziert.
Ist natürlich die Frage, warum gerade dieses Bild dann aber so verfängt. Also wieso ist gerade, es gibt ja unzählige Bilder zu diesem Krieg im Nahen Osten und jetzt ist aber gerade dieses Bild, was so wahnsinnig viral geht und geteilt wird. Was hat es was mit dieser Ästhetik auch zu tun?
Also ich denke, dass es zwei Funktionen gleichzeitig erfüllt. Es ist für Leute, die sich signalisieren wollen, dass sie mitbekommen haben, dass es diesen schlimmen Angriff gab, bei dem, ich glaube, 47 Menschen umkamen.
Auf diese Zeltstadt.
Ja, dass sie das mitbekommen haben, was ja durchaus legitim oder richtig ist, ja, wenn man in Social Media sich zu politischen Dingen grundsätzlich äußern will. Mhm. Oder auch zu aktuellen Ereignissen. Sie wollen das auf eine Art und Weise tun, die sie in irgendeiner Weise einreiht in ein Meme, sozusagen wie damals Charlie Hebdo oder also Je suis Charlie oder eben die schwarze Kachel bei Black Lives Matters in dieser Art und Weise. Und dabei aber eben, das ist die zweite Funktion, ist das Bild so clean, dass es die Algorithmen überhaupt in diese Funktion führen. Also die KI-Bilder dieser Art werden auch von den Algorithmen schlicht favorisiert.
Ja.
Das ist sicherlich der zweite Faktor.
Okay. Maria, du hast gerade schon gesagt, ne, der Urheber dieses Bildes, so wie man es eben recherchieren kann, das ist, der muss kritisch gesehen werden. Vielleicht kannst du das kurz sagen. Was ist kritisch daran?
Genau, also es ist ein Account, der zu einem Mann führt, scheinbar Mann. Man sieht viele Autos auf dem Account. Und diese Person hat aber einen Zweitaccount. Und dieser Zweitaccount wiederum ist der eigentlich noch viel aufschlussreicher ist, weil auf diesem Account der erste Post vom 7. Oktober 2023 stammt und der Account als Ganzes eigentlich ziemlich antisemitisch ist. Mhm. Ziemlich antisemitisch ist eigentlich untertrieben. Er ist eindeutig antisemitisch, verherrlicht den Hamas-Terror, spricht von der Auslöschung Israels. Also da geht es auch gar nicht darum, wie in einen Dialog zu treten oder zu sagen, ich bin natürlich für ein Existenzrecht Israels, aber ich wünsche mir auch ein freies Palästina, sondern es ist einfach Karten von Israel, wo Israel durchgestrichen ist und Palästina dasteht. Also es ist sehr offensichtlich eine antisemitische Motivation dahinter, die aber verschleiert wurde über diesen Zweit-Account, von dem aus dann eben dieses Story-Add-on produziert wurde und in die Welt rausgeschickt.
Kann man jetzt, also man hört es bei dir, ne? Man muss ein bisschen recherchieren, muss man es, bis man es rausgefunden hat. Ich meine, mittlerweile kann man es lesen überall in ganz vielen Medien, ne? Aber würdet ihr das diesen 40 Millionen Menschen vorwerfen? Oder also auch dieses, einfach irgendwas zu teilen, ohne genau zu wissen, wo das eigentlich herkommt, ist es auch ein Problem?
Also ich denke, dass dieses beschriebene Bedürfnis, sich irgendwie zu zeigen, dass man Groll hegt oder trauert über dieses Ereignis, diesen
Fehler, aber
was ja auch also in israelischen Zeitungen sind es mittlerweile schon pensionierte Generäle, die Netanyahu eine sozusagen halsbrecherische Kriegsführung vorwerfen und sagen, da geht es nur noch um das Schicksal von Netanyahu, nicht mehr um das Schicksal von Israelis, geschweige denn PalästinenserInnen. Das heißt, das ist wohl feil, in Anführungszeichen, wenn man jetzt sagt, okay, im 24 habe ich jetzt erkannt, okay, das ist jetzt nicht okay, da müssen wir jetzt alle hingucken. Mhm. Okay, kann man machen. Mhm. Aber mit diesem Bild wird auch gesagt, aber ich will mich auch nicht so richtig mit den Einzelheiten beschäftigen. Ich will mich so ein bisschen entrückt damit beschäftigen, aus dieser entfernten, geklinten Sicht. Da gibt es dann keine Hinweise darauf, wem man vielleicht helfen kann oder irgendeine Art von Aktion, die man damit verbindet. Das wurde übrigens auch gerade von pro-palästinensischen Aktivistinnen, wie ich finde, zu Recht gesagt. Also Leute, wenn ihr das meint, das würde uns helfen, dann täuscht ihr euch. Wir erfahren hier nicht, wo ich was spenden kann. Ich erfahre hier nicht etwas über Fakten aus einer bestimmten Sicht, oder eine Fakteneinordnung. Nichts davon. Es ist eben reines, entrücktes Signalisieren von irgendwie, ich habe es mitgekriegt und ich bin jetzt auch auf dieser gedachten, abstrakten Seite, die sich ästhetisch als serialisierte Masse präsentiert.
Ja. Das finde ich so eine spannende Frage, ne? Weil also das ist jetzt an sich ein Phänomen, dass dieses Bild so wahnsinnig oft geteilt wird, diese riesige Viralität, so eine große Einigkeit, so Menschen, die das teilen, haben vielleicht das Gefühl, das ist wie so ein globaler Konsens oder so, 40 Millionen Menschen. Aber die Frage ist ja, hat dieses Bild irgendeine Wirkkraft, eben zum Beispiel auf diesen Krieg, auf diesen Missstand dort, über dieses Teilen hinaus, Maria?
Also für meine Begriffe nicht. Ich glaube, dass sich anhand dieses Bildes und der Entwicklung, die es genommen hat, ein ganz grundsätzliches Problem unserer Zeit, das sehr viel mit sozialen Netzwerken zu tun hat, zeigt. Und das ist die Vorstellung, dass sobald wir Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt haben, egal was dann mit dieser Aufmerksamkeit passiert, wir quasi politisch gehandelt haben. Und das ist einfach falsch. Alles, was wir in dem Moment getan haben, ist die Logik der Aufmerksamkeitsökonomie zu bedienen. Wir haben auf einer Plattform wie Instagram, wo es eigentlich permanent darum geht, dass man Aufmerksamkeit erzeugt und für sich oder auf bestimmte Themen lenkt, haben wir Aufmerksamkeit erzeugt und dann kann man sich für das eigene Gewissen sagen, okay, die Welt schaut jetzt hin, aber wer ist die Welt und was passiert, wenn die Welt hinschaut? Fakt ist doch, dass wir alle seit Monaten hinschauen und darüber auch ganz viele andere Krisen in dieser Welt übrigens ignorieren. Sudan, Darfur, die Ukraine nicht ganz so sehr, aber Jemen, Afghanistan, überall herrschen Krisen und Kriege. Und die Welt schaut nach Gaza und Israel und all das Hinsehen ändert nichts. Eigentlich kann man sagen, der Krieg geht weiter. Die Art der Proteste radikalisiert sich immer weiter, wie wir ja auch in den Unis sehen. Und für die Menschen in Gaza selbst ändert sich gar nichts in der ganzen Zeit.
Ich musste auch an Sudan denken, nicht als Whataboutism, dass man jetzt nicht über Gaza sich äußern soll, sondern man kann sich zu beidem äußern, wenn man das will. Ja. Und gerade in den letzten Tagen hat die UN, also eine hohe Repräsentantin der UN, gesagt, dass die Situation, Zitat, heute alle Anzeichen des Risikos eines Genozids im Darfur zeigt, im Sudan, im Bürgerkriegsgebiet. Zitat, mit ernstzunehmenden Anschuldigungen, dass dieses Verbrechen bereits begangen wurde. Ja. ich erfahre davon relativ wenig aus den Social Media, um es vorsichtig auszudrücken. Mhm. Wir haben gerade, ich glaube, 6,7 Millionen Menschen, die innerhalb Sudans auf der Flucht sind. 2 Millionen sind aus dem Land geflüchtet. Die UN spricht diese Woche davon, dass dort eine akute Hungersnot droht. Und es interessiert keine Sau. Und das erschreckt mich. Mhm. Also diese Zahlen sind nicht erfunden. Die habe ich heute nochmal schnell nachgeguckt. Ja, von Reuters das und von der UN direkt. Das sind einfach Zustände, wo man sich fragt, ja, die haben irgendwie keine gute Bildabteilung offenbar. Also auch hat keiner ein Bild von diesem Krieg im Kopf.
Das ist
weil da auch schlicht teilweise Journalisten gar nicht hinreisen können, weil es lebensgefährlich ist. Ja. Und dort wird nach gar eindeutig ethnisch rassistischen und auch religiösen Motiven massakriert. Ja, also vor allem schwarzafrikanische BewohnerInnen von Sudan.
Wobei man sagen muss, dass das ist ja dann sofort die Folge in dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie. Kaum war die Kritik an dem Bild All Eyes on Rafah hochgekommen, fingen ja die nächsten KI-generierten Bilder an, nämlich Where Were You on October 7th, dann All Eyes on Khartoum und so weiter. Also dann gucken sie hin, zumindest denken alle, okay, da gucken wir jetzt auch hin, aber man merkt schon, es entwickelt niemals die gleiche Wucht, weil das Interesse einfach offenbar nicht da ist an einem faktisch stattfindenden Genozid und also im Sudan und und dann war es das. Keine Spendenkampagnen, okay, wir gehen auf die Straße und demonstrieren, das ist
Ich glaube sogar, dass dann Aufmerksamkeitsökonomie. Die Kunst ist eingeklemmt in diesen Zeiten. Von der einen Seite wird ständig gefordert, dass die Kunst sich positionieren soll, dass Künstlerinnen und Künstler sich politisch positionieren sollen. Und von der anderen Seite wird die Kunst von der KI bedroht, weil die natürlich immer mehr das macht, was ja eigentlich die Künstler und Künstlerinnen machen wollen. Und was fehlt, ist Kunst, die einfach mal nur Kunst ist. So ungefähr sagt das Jörg Heiser, Kunstkritiker und Kurator, zu Gast hier im Popkultur-Wochentalk, zusammen mit der Journalistin und Autorin Maria Latkovic. Jörg, das ist eine spannende These, finde ich. Kunst kann nicht mehr einfach Kunst sein. Hast du vielleicht mal ein Beispiel, wo du das Gefühl hast, ja, da wird die Kunst eben zum Beispiel zu sehr politisch eingespannt?
Ich habe in der Venedig-Biennale das Gefühl gehabt, dass KünstlerInnen, deren Arbeit ich sehr schätze und die politisch sind und ich habe viele politisch-künstlerische arbeitende Leute im Kopf, die ich super finde, aber das Politische an diesen Arbeiten entsteht oft aus ihrer ästhetischen Verfasstheit, so wie sie eben ästhetisch gestaltet sind. Also es gibt zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, den britischen Filmemacher Jonah Comfra, der wunderbare Essay-Filme unter anderem über den Kulturtheoretiker Stuart Hall gemacht hat. Und da gab es eine tolle Ausstellung in der Schirn in Frankfurt mit Leseräumen und so weiter. Und dann gab es eine Ausstellung in Venedig im britischen Pavillon. Da hatte man, als man reinkam, so kurz mal das Gefühl, wer hätte sich gerade in die LCD-Bildschirmabteilung von Mediamarkt verirrt. Es war eine Materialschlacht, es waren viele Szenen in Zeitlupe und unter Wasser, dass man irgendwie an den Videoveteran Bill Viola denken musste. Und ich dachte irgendwann, hey, hat niemand mal Jonah Comfra gesagt, dass er irgendwie gerade überdreht, dass das alles sehr pompös ist und dass er damit genau das erfüllt, was der Staat Großbritannien damit gerne haben will, nämlich signalisieren, hey, unsere karibisch-immigrantische Bevölkerung, die ist jetzt auch voll bei uns angekommen, alles supi, bei uns gibt's kein Problem. Dass John Comfra sich eigentlich vor einen Karren hat spannen lassen. Und das also ist kein ein politischer Karren, aber einer, der halt plump ist und nichts für mich nichts mit Kunst zu tun hat.
Kein das Platz meine für Zwischentöne, damit. Kein Platz für Widersprüche, sowas meinst du?
Oder klar sind da auch Zwischentöne, aber die werden eben wiederum übertönt durch diese große symbolische Geste. Aha, das ist jetzt die nationale Repräsentation, die wir heute machen.
Maria, kannst du da mitgehen? Kannst du das auch teilen? Hast du auch das Gefühl, dass die Politik losgelöst, dass es Kunst losgelöst von der Politik zu wenig gibt?
Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist schon auch ein Phänomen der Zeit. Jede Künstlerin, jeder Künstler, der sich als politisch versteht, versucht sicherlich oder wird versuchen in seiner Arbeit das Politische aufzugreifen, wie auch immer. Aber ich glaube, dass genau wie Jörg sagt, wenn das politische Denken quasi das eigene Freisein im künstlerischen Ausdruck überlagert oder hemmt, dann wird es schwierig. Und ich habe das Gefühl, das kann man überall inzwischen beobachten. Also ich habe neulich einen Text im New Yorker gesehen, der davon handelt, das war eine Restaurantkritik. Und ich weiß nicht, mit welchem Anspruch andere Leute in Restaurants gehen. Mein Anspruch ist, ich will einfach gut essen. Und wenn es dann noch irgendwie toll aussieht und was weiß ich was, gerne, wenn es eine Geschichte gibt, super. Aber letztlich, es war ein asiatisches Restaurant, wurde dem Koch vorgeworfen, er hätte natürlich super gekocht. Leider hätte er aber nicht seine Herkunft, seine Geschichte in die Gerichte eingearbeitet. Wo man sich denkt, warum muss er das tun? Warum sollte er das tun? Warum muss alles quasi so eine dokumentarische Abzweigung nehmen, damit es heute als wertvoll oder gut oder künstlerisch anspruchsvoll wahrgenommen wird. Also mich hat das extrem irritiert und ich glaube, man sieht es auch im Kino sehr stark. Also der Film zum Beispiel Civil War, eine Dystopie in den USA, wo letztlich ein Bürgerkrieg herrscht. Ich weiß nicht, ich verstehe, wie Menschen darauf kommen, dass es so weit kommen könnte. Nur ist das so eine Vision, die mir nicht so unrealistisch erscheint, dass ich jetzt sagen würde, wow, da hat jemand seine ganze künstlerische Freiheit genutzt, um eine Vision zu entwickeln. Also alles ist ultra realistisch dargestellt. Oder gerade diese Woche gestartet Golda Meir mit Helen Mirren, wo man merkt, also ich habe zumindest beim Schauen den Eindruck gehabt, da weiß man einerseits, okay, es gibt oder gab diese Diskussion, Helen Mirren ist nicht jüdisch und auch nicht israelisch, ist schon mal ein Problem, also müssen wir jetzt versuchen, Golda Meir möglichst realistisch darzustellen, denn sonst kommt noch der Vorwurf, wir hätten da was verzerrt. Und ich weiß nicht, also klar, die Dialoge sind erfunden, aber mir war das zu dokumentarisch.
Ja. Also ich denke, dass Maya genau den entscheidenden Punkt letztlich anspricht. Was uns fehlt, ist einfach mal ein Widerspruch, ein Bruch, eine gute alte brechtsche Verfremdung, eine Form von sich selber widersprechen, auch ästhetisch. Zum Beispiel sagen, ich mache jetzt was, bekenne jetzt was, aber gleichzeitig verschlüssel ich etwas. Ich mache etwas sehr Unnahbares und gleichzeitig wird es plötzlich total intim. Und das ist zum Beispiel das, was mich gerade total umhaut, ist die neue Platte von Beth Gibbons, die Sängerin von Portishead. Die Band kennen viele sicher noch aus den 90ern. Trip-Hop-Pioniere, tolle, melancholische Sounds, Filmmusik beeinflusst, Soul beeinflusst und so weiter. Und sie hat jetzt eine neue Soloplatte, die eben all diese Widersprüche, so die ich gerade genannt habe, so vereint, auch ästhetisch in der Musik selber, in den Texten. Also in der Musik passiert alles von irgendwie zarten Gezirpe und Hühnergegacker bis, unglaubliche Streicherarrangements und knallharte, Morricone-Gitarren und so weiter.
Ja, ja.
Da passiert einfach wahnsinnig viel und es macht aber alles irgendwie am Ende einen ganz klaren Sinn. Es ist ein Kunstwerk.
Ja, genau. Das ist das, was du dazu gesagt hast, ne, im Vorgespräch. Das ist halt einfach Kunst, die will nur Kunst sein und eben nicht noch mehr als das.
Was heißt nur? Ich finde das unglaublich schwer, sowas hinzukriegen. Ja. Ich habe 10 Jahre dran gearbeitet.
Ja.
Und das merkt man. Also im positiven Sinne merkt man, dass da unglaublich viele Gedanken künstlerischer Art, aber auch durchaus inhaltlicher. Da gibt es auch Texte, die sich in abstrakter Form auf eine Weltsituation beziehen. Also zum Beispiel ein Song heißt Rewind, da geht es darum, dass wir irgendwie die Zeit nicht zurückdrehen können, sondern die Scheiße ist schon angerichtet und jetzt müssen wir rausfinden, wie wir damit klarkommen. Also Stichwort Klima und so weiter.
Ja.
Das ist da drin.
Das steckt da drin auf jeden Fall.
Aber es ist eben nicht so, hey Leute, ich habe eine Botschaft und hier habe ich noch mein kleines Vehikel, das jetzt diese Botschaft zu euch rüber kullern lässt.
Wir hören mal ganz kurz rein in diese neue Platte von Beth Gibbons. Wir hören einen kleinen Ausschnitt aus dem Song Floating on a Moment. Ja, da hört man vielleicht das, was Jörg gerade beschrieben hat. So eine Platte wird auch ständig beschrieben als eine Platte, die so gar nicht in die Zeit passt, die irgendwie aus der Zeit fällt und gerade deswegen vielleicht auch so gut in unsere Zeit passt, weil sie sich eben so vielen Imperativen entzieht und dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie auch entzieht. Maria, hast du diese Platte auch so gehört?
Nein. Muss ich leider sagen. Also ich habe Portishead früher sehr geliebt und lieb die Stimme von Beth Gibbons. Ich mag auch den Sound, aber er ist mir fast zu gegenwärtig. Und zwar zu gegenwärtig im Sinne von noch zu sehr im Hier und Heute. Also die Sehnsucht, die ich inzwischen verspüre, und das soll keine Hörempfehlung sein, denn die Synapsen knallen einem beim Hören durch und auch beim Hinschauen. Aber diese Woche ist ja zum Beispiel das Album Kult von Roy Bianco und die Abruzzanti Boys, das ist irre schwer auszusprechen, jedes Mal erschienen. Und das ist ja eine Band mit einer komplett fiktionalen Biografie, die irgendwo in Italien anfängt in den 80er Jahren. Und die vor dem Hintergrund der erfundenen Bandbiografie italienisch geprägte Schlagertexte mit Britpop-Sound verbindet. Was genau so abgefahren klingt.
Wie es klingt, wenn ich es beschreibe.
Es ist wirklich, also man kann es nicht lange anhören. Und gleichzeitig merkte ich beim Hören, irgendwas daran empfinde ich als extrem belebend. In dieser ganzen Gaganess, zwei Dinge zusammenzubringen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und natürlich ist das alles getrimmt auf, ja klar, ich glaube Universal war es in dem Fall, hat eine super Geschichte und Videos und dies und das, Kampagne, aber das ist quasi das Bedürfnis, das ich inzwischen schon verspüre, dass Leute wirklich experimentell werden und zwar richtig, richtig experimentell.
Das ist wieder dein Bedürfnis nach Utopie.
Ja. Da kann ich jetzt nicht mitreden, weil ich die Platte noch nicht gehört habe.
Nicht zu lange hören.
Gleichzeitig klingt es für mich so ein bisschen, eben genau wie du gesagt hast, so ein bisschen von der Plattenfirma ausgedacht, auch wie so ein KI-Mashup. Lass uns doch mal gucken, wie es klingt, wenn ABBA mit Wagner Bläsern gemischt wird oder so. Und bei Beth Gibbons habe ich den Eindruck, dass das alles total versagen würde, dass keine KI zum jetzigen Zeitpunkt zumindest diese Platte hätte programmieren können, weil sie eben, also den Ausschnitt, den wir gehört haben, der ist sehr lieblich, da hört man sogar ihre Kinder mitsingen, also die Kinder von Beth Gibbons angeblich. Es gibt andere Stellen auf der Platte, da fliegen einem fast die, also wenn man es auf dem Kopfhörer, die Ohrmuscheln weg.
Wir hören gleich noch einen Song.
Weil sie da eben, also der Drummer von der Band Talk Talk spielt da teilweise auf Tupperdosen wie auf Kesselpauken.
Und auf Pfannen.
Und auf, Paella-Pfannen, glaube ich. Und das ist jetzt nicht nur ein Gimmick in dem Fall, sondern es erzeugt eine ganz sozusagen fiktive ethnologische Musik oder sowas. Also man denkt immer so, ist das jetzt nordafrikanische Musik? Nee, ist es irgendwie nicht.
Ja.
Aber es ist trotzdem, sind so Anklänge, also deswegen erinnert es mich am ehesten an Morricone, der ja auch oft mit solchen Elementen, so einer Erfindungsreichtum auch im Sound gearbeitet hat, und auch der Produzent James Ford, der auch gerade einen Lauf hat, der hat eine grandiose Platte nach der anderen produziert, Arctic Monkeys zum Beispiel. Dann hat er die großen fetten Fische, Depeche Mode, Pet Shop Boys und so weiter, alles mögliche produziert. Der Mann ist gerade angesagt, aber offenbar in dem Fall auch, weil alle gehört haben, der arbeitet da seit einigen Jahren mit Beth Gibbons an irgendwas, was wohl ziemlich geil wird. Lass uns mal mit dem arbeiten. Also das finde ich alles, da werde ich so zum Fan, da geht mir das Herz auf. Finde ich diese, also nicht nur wegen diesen Facts, sondern einfach, weil sie auch eingelöst werden, für mich jedenfalls. Ja.
Wie umgehen mit der harten, oft trostlosen, nicht unbedingt hoffnungsreichen Zeit, in der wir leben? Ein Weg, der sehr viel gegangen wird, ist genauer hinschauen, versuchen, die Realität noch besser zu verstehen, uns noch besser zu verstehen und dann vielleicht Antworten zu finden, Auswege. Maria Latkovic, Autorin und Gast heute hier im Popkultur-Wochentalk, sagt, sie wünscht sich eigentlich noch mehr, noch was anderes, eben nicht nur Beobachten von Realität, sondern mehr Visionen, mehr Utopien, weil Kunst kann helfen, Gesellschaft zu gestalten. Sprechen wir jetzt drüber hier in unserem Popkultur-Wochentalk. Maria Latkovic und Jörg Heiser sind unsere Gäste. Maria, ich kann deinen Wunsch einerseits total gut verstehen und andererseits, ja, ist es nicht gerade wichtig, uns das genauer anzuschauen, wie die Realität tickt, gerade wenn die Realität so erschreckend daherkommt, damit wir sie dann noch besser handeln können?
Doch, würde ich schon sagen. Also ich glaube, am Ende ist die Frage, was ist die Funktion von Kunst und in welchem Verhältnis steht sie zur Welt und was will Kunst eigentlich? Und in meiner Idealvorstellung ist es so, dass Kunst nicht nur durch die Realität beeinflusst wird, sondern dass Kunst eben selbst auch Einfluss nimmt auf die Realität. Und ich vermisse das heute. Also ich dachte, gestern darüber nach, dass es ja zum Beispiel im Sozialismus so war, dass eben nach dem Zweiten Weltkrieg Science-Fiction-Literatur sehr wichtig war für die sozialistischen Länder. Also wenn man sich vor allem die Architektur vergegenwärtigt, dann weiß man, sieht man, dass es stark durch so futuristische Science-Fiction beeinflusst worden, also sofern man sich ein bisschen damit auskennt. Und natürlich ist es im Ergebnis nicht unbedingt ästhetisch und schön, wenn man von heute aus drauf schaut, wobei manche es ja ganz toll finden. Aber das finde ich einfach ein sehr gelungenes Beispiel dafür, wie eben auch Kunst in die Realität zurückwirken kann und sie selbst prägen kann. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment eher die eine Richtung haben, nämlich die Realität prägt die Kunst sehr stark. Und dass das Zurückwirken zu kurz kommt.
Ich stimme dem grundsätzlich zu, möchte gerne an der Stelle einsetzen, wo es um Science Fiction im Osten während des Kalten Krieges, sage ich jetzt mal, geht. Und da fällt mir Stanislaw Lem ein, vor allem, der zum Beispiel sowas schon beschrieben hat, was dann später der iPad war. In den 50er Jahren, ja. Oder und was ich aber damit sagen will, ist, dass es dann auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs Leute wie Philip K. Dick gibt, die ebenfalls solche regelrechten Prophezeiungen gemacht haben über eine bestimmte Form von Interaktion, Kommunikation, technologischer Entwicklung und was das alles zum Beispiel mit Überwachung und so weiter zu tun hat. Also diese Pre-Crime-Idee, die bei Philip K. Dick schon auftaucht, die heute Realität ist, also dass über Algorithmen präventiv vermeintlich erkannt wird, wer ein möglicher Straftäter wird und so weiter. Und dass diese Fähigkeit, sowas zu formulieren, aber auch nicht nur aus einer künstlerischen, sondern auch aus einer sehr ausgeprägten Sensibilität für Unterdrückung und Repressionsformen kommt. Also bei Stanislaw Lem geht es natürlich auch darum, über Dinge zu sprechen, über die man zu der Zeit nur verschlüsselt sprechen konnte. Und Philip K. Dick war ziemlich paranoid, hat aber wahrscheinlich recht damit, dass der CIA ihn zumindest zeitweise überwacht hat. Ja. Und das sind alles so Indizien, dass das schon irgendwie auch eine Reaktion auf die Realität ist, aber eben eine, die nicht einfach nur direkt zurückspricht mit den gleichen Waffen oder mit den gleichen Mitteln, sondern eben daraus eine künstlerische, einen Überschuss erzeugt, der in die Zukunft weist eben. Und das finde ich das Faszinierende.
Ja, also es braucht irgendwie dann eine andere kreative Kraft oder vielleicht auch mehr Mut oder sowas. Oder wie würde es denn sehen? Wieso ist das denn so, dass so, also ich habe das ja vorhin auch schon versucht vielleicht zu beschreiben, also dass die Kunst so sehr an der Realität hängt und vorhin hatten wir das auch mit dem Politischen, also dass die Kunst so sehr auch von der politischen Realität geprägt ist und sich da irgendwie unter Druck setzen lässt vielleicht. Wieso ist es noch, wieso ist es so schwer, jetzt gerade ganz anders zu denken in der Kunst und utopisch zu denken?
Also meine These ist, dass das Thema Identität einfach inzwischen einen irre großen Stellenwert für uns alle eingenommen hat und dass wir auch vor dem Hintergrund identitätspolitischer Debatten und Identitätspolitik in sich hat ja eine Berechtigung. Also es ist ja nicht komplett absurd, was da für Forderungen aufgestellt werden. Aber das ist mit dem Gewicht, das es inzwischen einnimmt, schon was auch mit KünstlerInnen macht und die ja eben auch oft ihre eigene Identität, sei es in der Literatur oder in der Musik oder in ihren künstlerischen Werken, Gemälden und so weiter, verarbeiten. Und das, also das dürfen die, das sollen die, steht ihnen vollkommen frei. Aber ich muss sagen, ich habe mich daran satt gesehen, satt gelesen, satt gehört. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich selbst einen migrantischen Hintergrund habe und meine Eltern Gastarbeitende waren. Also diese Themen sowieso in meinem Leben schon sehr lange immer präsent waren. Ich bin damit echt durch. Ich wünsche mir inzwischen, also dieses Beispiel mit Roy Bianco, das ist jetzt nicht meine Art Musikgeschmack und ich würde Jörg absolut zustimmen. Eigentlich ist das ein Mashup, das eine KI auch zustande bringen kann. Aber in der ganzen Gaganess habe ich es echt als erfrischend empfunden, dass da einfach mal so Grenzen aufgelöst werden und komplett irre abgedreht. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, alle sollen es so machen. Also etwas zum Beispiel, was ich ganz toll fand diese Woche, ich bin jetzt leider noch nicht so weit, dass ich es abschließend beurteilen kann, aber ich habe das neue Buch von Sascha Stanisic mir geholt und das ist ein Erzählband und das ist kein Erzählband, der in irgendwelchen futuristischen Welten spielt, sondern das ist schon auch alles in einem Hier und Heute angesiedelt. Aber es behandelt in allen Erzählungen eigentlich die Frage, was wäre, wenn es so wie so Proberäume fürs Leben gäbe. Also wenn man quasi was wäre, wenn die Zukunft anders wäre oder die Gegenwart oder wenn die Vergangenheit anders gelaufen wäre. Und das erzählt er mit Witz, was ja sehr typisch ist für Sascha Stanišić, aber auch mit so viel Fantasie. Mhm. Und das allein ist schon etwas, wo ich gemerkt habe, das macht etwas mit mir und zwar im Guten.
Das finde ich so spannend, weil es für mich ist dann auch die Frage, also genau, was ist das dann genau? So eine Utopie oder diese Fantasie oder das, was dann weit weg ist von der Realität oder so. Weil einerseits, so wie du es beschrieben hast, Maria, vorhin, könnte es ja auch was Funktionales haben, zu sagen, ja, aber damit kann man ja dann die Gesellschaft gestalten oder sowas. Also da wieder auch Kunst, die dann wieder in die Realität hineinwirken soll. Geht es darum oder ist es auch, ist dieses einfach nur die Freude daran, da in so eine Utopie einzutauchen und oder in diesen Mashup einzutauchen und einfach diese Gaga-Welt, dieses Eskapistische oder so, ist das auch alles auch ein Wert oder muss es dann immer doch auch in die Gesellschaft hineinwirken?
Also für mich geht es eigentlich vor allem um, ich glaube, das stammt von Robert Musil, diese Möglichkeitswelten. Mhm. Und das würde ich als eine Art Spektrum betrachten. Und ich glaube, am Anfang dieses Spektrums steht dann beispielsweise sowas wie der Erzählband von Sascha Stanišić, der quasi Möglichkeiten im Hier und Heute austestet. Und ich glaube, es ist dann eben nach vorne offen in die Richtung, die vielleicht zum Beispiel jemand wie Ursula K. Le Guin damals in den USA mit ihrer feministischen Science-Fiction-Literatur geprägt hat, die ja dann den Feminismus als Strömung ja auch ganz stark beeinflusst hat. Also ich würde sagen, das ist ein Spektrum, auf dem man sich bewegt und mir persönlich ist schon fast egal, wo man da ansetzt, aber ich merke, da zieht es mich hin.
Ja. Mir geht es ähnlich, vielleicht mit anderen Schwerpunkten. Ich bin total der Science-Fiction und teilweise jetzt neuerdings auch Fantasy-Literatur verfallen. Manchmal auch noch Krimis und ja, auch Literatur. Aber tatsächlich merke ich, dass in vielen Science-Fiction- und Fantasy-Büchern, die mich interessieren, sowas wie Möglichkeitswelten oder Parallelwelten entworfen werden, aber nicht in diesem öden Marvel-Sinne, wo man dann irgendwann auch das Interesse dran verliert, in welchem Paralleluniversum jetzt gerade Spider-Man wiederum eiert, sondern in einem Sinne, der sehr stark was mit Geschichte tatsächlich und mit Erinnerung, und zwar oft an Menschheitsverbrechen es geht. Also viele kennen sicher der Reporter Markt von Margaret Atwood, wo sozusagen eigentlich alte Motive aus der US-amerikanischen Geschichte aufgegriffen und als eine dystopische Zukunftsvision gezeigt. Von Margaret Atwood stammt auch der Begriff Astopia, also dass eine Dystopie so eine Art Hoffnungsschimmer enthalten kann, der auf eine Utopie deutet, aber eben genau auch umgekehrt, also die vermeintlichen Utopien, die sich dann als Dystopien herausstellen. Und ein letztes Wort, also ein Beispiel, was mich gerade beschäftigt, bin gerade mittendrin in der Poppy Wars Trilogie von der chinesisch-amerikanischen Autorin R.F. Kuang. Und das ist eine Geschichte, da geht es um echt knallharte, wirklich harte Martial Arts Geschichten, Massaker. Es ist wirklich ziemlich grausam, das ganze Buch. Es spielt in einem China, das nicht China heißt, und es gibt ein Japan, das nicht Japan heißt, und ein Amerika, das nicht Amerika heißt, aber man weiß immer, was so grob gemeint ist, eben so parallelweltenhaft.
Ja, genau, trotzdem an die Realität.
Und dann geht es, Poppy Wars erinnert an die Opiumkriege, Boxerkriege, aber eben es geht dann auch um den Zweiten Weltkrieg, denke ich, auch verschlüsselt, um die schlimmen Genozide, die Japan in China verübt hat. Und das ist aber alles so komisch verschlüsselt, aber ich glaube, jeder weiß, worum es geht, vor allem nicht nur in China, aber vor allem in China oder in Japan. Und das fasziniert mich, dass jemand, so eine junge Autorin, über drei dicke Bände sowas mal so abrockt.
Also hier eine Einladung zu mehr Utopien, mehr Möglichkeitsräumen, die gerne auch an die Realität angedockt sein können. Diese Einladung kommt von Maria Latkovic, Autorin und Journalistin, und dem Kunstkritiker, Kurator und Lehrender an der UdK in Berlin, Jörg Heiser. Vielen herzlichen Dank für eure Gedanken hier im Popkultur-Wochentalk heute.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, vielen Dank.
Der Popkultur-Wochentalk, immer freitags mit zwei Gästen, immer hier bei uns im Kompressor-Podcast.